Ich habe ja eine halbe Stunde. Den Vortrag habe ich ursprünglich hier ins normale Programm eingereicht. Insofern habe ich gedacht, könnte ich vielleicht vorab noch zwei Geschichten erzählen. Die erste ist, ich glaube, ich war auf jeder FOSGIS irgendwie auch beteiligt, auch früher, als das Ding noch Map-Server-Konferenz geheißen hat. Und ich finde es ganz witzig, es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich in einer Opening-Session reden darf. Geredet habe ich hier schon viel, glaube ich, auf den Konferenzen. Ja, jetzt könnten die bösen Stimmen sagen, ja, jetzt ist er im FOSGIS-Vorstand und dann ist er auch noch Vorsitzender vom Programmkomitee, jetzt hält er die Keynote. Ja, es war tatsächlich anders. Die Leute vom Programmkomitee haben mich tatsächlich gefragt, als wir zusammengesessen haben im Dezember und das Programm zusammengestellt haben, das zu machen. Gut, jetzt könnten die bösen Stimmen wieder sagen, naja, das waren ja deine Untergebenen und die wollten dir was Gutes tun. Es ist nicht so und ich denke, ich rede hier über ein einigermaßen wichtiges Thema, gerade was den FOSGIS-Teil, also den Software-Teil angeht. Ich habe aber noch ein zweites Anekdötchen. Kennen Sie den Begriff Ironie des Schicksals? Ich mag den ganz gerne. Ich weiß nicht, der eine oder andere weiß das vielleicht. Ich habe bis vor knapp 13 Jahren, würde ich etwa sagen, hier in Münster gearbeitet. Bei einer Firma, die Ihnen vermutlich zum großen Teil bekannt ist. Relativ große GIS-Dienstleister hier in Münster. Und interessanterweise habe ich damals im Bereich Vertrieb für GIS-Standardsoftware gearbeitet. Das glaubt mir heute kein Mensch mehr, war aber so. Und interessanterweise habe ich die Firma hier verlassen vor 13 Jahren, als der große Weltmarkthersteller mit den vier Buchstaben, den wir auch alle kennen, eigentlich angefangen hat, sein Lizenzmodell zu ändern. Nämlich dahingehend, dass man früher im Prinzip eine Software gekauft hat und dann gab es unregelmäßig Updates, die hat man dann gekauft oder eben nicht gekauft. Und das wurde dann vor etwa 13 Jahren mit Einführung von dieser neuen 8er-Version, von dem, was vorher eine 3er-Version war, wurde das geändert auf ein Wartungsmodell. Das heißt, fortan hat man im Grunde genommen eine Lizenz gekauft und gleichzeitig tunlichst musste ich auch schlussendlich dafür sorgen, dass die auch einen entsprechenden Vertrag unterschreiben, um dann jährlich sozusagen einen gewissen Betrag von den Lizenzkosten abzuführen, um fortan weiter mit Updates und Ähnlichem versorgt zu werden. Und ja, zur Ironie des Schicksals zurück, jetzt stehe ich hier 13 Jahre später wieder in Münster und rede über Softwarewartung, diesmal aber aus der Open-Source-Ecke. Ich finde das eigentlich ganz spannend für mich persönlich, mag Sie jetzt nicht so interessieren. Ja, es geht um Softwarewartung, Open-Source, ist das eigentlich ein Widerspruch? Und um sich dem Thema ein bisschen zu nähern, habe ich mir überlegt, erstmal darüber zu reden, was ist Softwarewartung überhaupt? Ein ganz wichtiger Punkt, gerade in Bezug auf Open-Source-Software, wie geht das überhaupt oder wie kann das überhaupt funktionieren? Habe mir in dem Kontext mal so zwei grundsätzliche Modelle ausgeguckt, wie das aussehen könnte. Wir müssen ja ein bisschen polarisieren hier auch auf einer FOSGIS-Konferenz. Insofern habe ich einen Blog drin, Softwarewartung für Open-Source und proprietäre Software, einen Vergleich. Man versucht es so ein bisschen gegenüberzustellen. Wie sieht es eigentlich auf der einen, wie sieht es auf der anderen Seite aus, um dann schlussendlich eigentlich auch die Frage zu beantworten, die ich mit dem Titel hier an die Wand geworfen habe, um ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen am Ende. Gut, wenn man nicht weiß, wovon man redet, guckt man bei Wikipedia. Da habe ich das auch eins zu eins rauskopiert und gedacht, bevor Sie das jetzt alles ablesen, das können Sie auch selber nachlesen, kürze ich das ein bisschen ein. Softwarewartung, was ist das überhaupt? Das ist ein erster Punkt, ist die Beseitigung von Fehlern oder Bugs. Es ist eine Verbesserung der Software, vielleicht hinsichtlich Performance, Pflege, anderen Dingen. Und es ist vor allem auch eine Anpassung an veränderte technische Bedingungen. Da komme ich gleich nochmal zu. Also das ist im Grunde genommen so ein bisschen das, worüber wir reden. Um das ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich mal ein kleines Beispiel. Ich habe interessanterweise bei dem Beispiel tatsächlich ganz konkret jemanden im Kopf, aber den werde ich Ihnen jetzt nicht nennen. Ich habe den mal Herr Gissmeier genannt. Ich habe hier eine Organisation X, die wie auch immer aufgebaut ist und irgendwo im unteren Mittelbau, da sitzt der Herr Gissmeier und der Herr Gissmeier ist zuständig für ein WebGIS-System in dieser Organisation und alle Leute oder viele Leute, das sind die grünen Pfeile innerhalb dieser Organisation, die wollen was von ihm. Möglicherweise muss ein System laufen, damit intern irgendwelche Prozesse funktionieren und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es auch externe Nutzer, die habe ich jetzt dann hier nicht angemalt. Und die haben alle eine Anforderung an den Herrn Giesmeier. Der Herr Giesmeier hat aber auch Anforderungen, nämlich auch an sich selber. Der ist angestellt und der möchte auch Feierabend haben. Und der möchte auch ein Wochenende haben, möchte nachts ruhig schlafen und nicht permanent drüber nachdenken, ob sein System denn letzten Endes läuft oder nicht läuft. Zu kurz, der will eigentlich so ein bisschen eine Betriebssicherheit haben, um zu wissen, ich gehe abends nach Hause und morgen früh komme ich wieder, mein System läuft noch, da ruft mich abends keiner an und so weiter und so fort. Jetzt könnte man ja letzten Endes sagen, okay, die Organisation, in der Herr Giesmeier arbeitet, die ist bereit, Geld zu bezahlen, um sich letzten Endes einen Schuldigen dafür zu suchen, mit dem man einen nackten Finger darauf zeigen kann, kann sagen, okay, das System läuft nicht, also bist du schuld. Wenn man das relativ einfach runterbricht. Ich bin aber der Meinung, dass es eigentlich noch deutlich mehr ist als das, als die reine Suche nach einem Schuldigen. Oder es kann deutlich mehr sein, sagen wir es mal so. Und will das mal an 2, 3 Beispielen an die Wand werfen. Ich habe das eben genannt mit Anpassung. Anpassung an geänderte Bedingungen. Das System von dem Herrn Giesmeier, das ist die Komponente X, meinetwegen irgendein Kartenserver oder irgendwas in der Art, die läuft und die basiert auf irgendeinem Datenbanksystem. Das ist das Datenbankmanagementsystem Z in irgendeiner Version, Oracle 11G, keine Ahnung. Und jetzt weiß der Herr Giesmeier aber, nächsten Sommer, da kommt ein neues Oracle raus, eine neue Version. Was passiert denn mit meinem Kartenserver? Wer garantiert mir letzten Endes, dass dieser Kartenserver dann auch mit der Version 12 tatsächlich zusammenarbeitet? Wer testet das? Und so weiter und so fort. Ein zweiter Fall, der Herr Giesmeier hat irgendeine Karte, wo er einen bestimmten Stil einführen muss. Und der macht das gemäß der Dokumentation, der Spezifikation. Und was passiert? Bums, das Ding stürzt ab. Das heißt, die Karte ist weg. Man würde jetzt sagen, okay, das ist ein Bug und kein Feature, wenn das Ding abstürzt. Und die Frage ist an der Stelle, wer kümmert sich eigentlich letzten Endes darum? Weil der Herr Giesmeier hat ein Problem, der hat eine Anforderung, der möchte, dass das Ding läuft, kann aber eigentlich nicht so arbeiten, wie er das gerne möchte an der Stelle. Und das alles zusammengenommen verstehe ich eigentlich unter Softwarewartung, beziehungsweise eben auch unter einer Betriebssicherheit, um das mal mit einem Wort an der Stelle zusammenzufassen. Gut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann eigentlich jemand so wahnsinnig sein, auf Basis von einer Open-Source-Software sowas überhaupt anzubieten? Wir haben das eben auch von dem Olaf Knopp gehört, gesundes Open-Source-Projekt, Community, viele verschiedene Entwickler, die sitzen irgendwo rund um die Welt, entwickeln an dieser Software und irgendeine Firma geht her und sagt, ha, wir können schlussendlich dafür sorgen, wir können dir eine Betriebssicherheit deiner Software garantieren. Bei einer proprietären Software ist es meistens etwas einfacher, weil da steht der Hersteller direkt dahinter. Und der sollte seinen Code letzten Endes eigentlich kennen. Jetzt haben wir aber eben schon gelernt, ja, es geht natürlich, sonst würde ich nicht drüber reden. Jetzt haben wir aber eben schon mal gelernt, dass eigentlich der Olaf hat gesagt, ein echtes Open-Source-Projekt, ich sage dann immer ein gutes Open-Source-Projekt, da kann man wahrscheinlich einen ganzen Abend drüber diskutieren, ist auch egal. Ein Open-Source-Projekt, wie du ja auch gesagt hast, hat gewisse Rahmenbedingungen, hat ein Project Steering Committee, das sind im Prinzip Leute, die so ein bisschen gucken, wo geht der Weg der Software hin, wo entwickelt sich der Code hin. Ich habe idealerweise ein Core-Developer-Team, das heißt nicht jeder, der irgendwelchen Code programmiert hat, schmeißt ihn über Zaun und der kommt direkt in die Software rein. Da sorgt auch ein Stück weit das Project Steering Committee für. Und ich habe eben einen einigermaßen geschlossenen Kreis von Entwicklern, die eben in diesen Code der Software letzten Endes beitragen können. Ich habe idealerweise eine Infrastruktur, einen Bug-Tracker, eine Code-Verwaltung und ich habe natürlich eine Community drumherum. Und wenn ich als Firma eigentlich da rein möchte in so ein Projekt, dann ist das eben auch nicht so ein ganz kurzer Weg. Das reicht in aller Regel nicht, die Hand zu heben und sagen, hier, ich mache jetzt bei Open Layers mit, sondern da muss man sich schon über die Community ein bisschen annähern, muss die Leute kennenlernen und so weiter. Und irgendwann kommt man da vielleicht mal rein. Und das ist sicherlich auf jeden Fall eine Voraussetzung, vielleicht nicht unbedingt direkt im Project Steering Committee, aber wenn man guckt, wer kann sowas eigentlich wirklich glaubhaft anbieten, sollte schon zumindest irgendwo im Core-Developer-Team vertreten sein, weil sonst kann er zwar was ändern, kann irgendeinen Bug fixen, hat aber keiner was von, weil der bei der nächsten Version wieder rausfliegt. Und sollte natürlich sich irgendwo auch in der Community bekannt gemacht haben. Weiter zu der Frage, wie geht das überhaupt? Ich habe mal zwei Modelle rausgegriffen. Es gibt tatsächlich Firmen, die so eine Softwarewartung für Open Source anbieten. Das sind jetzt zwei streng getrennte Modelle. Da gibt es auch jede Menge Mischversionen. Das erste wäre vielleicht ein LTS, eine Long-Term-Service-Version. Das kennt man vielleicht von Ubuntu, wer das als Betriebssystem nutzt. Da ist aktuell die 12.04er, ist die LTS-Version. Das heißt, man nimmt sich eine fixe Version und sagt, du Kunde, du nutzt diese Version und du bleibst bis zu einem Zeitpunkt X genau in dieser Version. Das hat natürlich die Schwierigkeit, dass ich in der Zeit vielleicht keine Updates habe. Das kann aber in größeren Organisationen durchaus ja auch ein Vorteil sein, weil die nicht alle paar Monate ihre IT belämmern wollen, um zu sagen, hier, wir müssen mal wieder eine neue Version einspielen. Und um das zu machen, kann ich durchaus auch bei einer Open-Source-Software so einen Branch von der Software einfach einfrieren und sagen, das ist jetzt sozusagen mein LTS-Branch und da sorge ich jetzt als Firma für, dass das letzten Endes läuft. Und dann gibt es noch ein zweites Modell, das Last-Stable-Version-Modell, wo ich eben sage, okay, es gibt halt immer eine stabile Version, die ich mir auch runterladen kann, die ich frei nutzen kann und ich als Firma sage, okay, meine Wartung bezieht sich immer auf die letzte stabile Version. Hat natürlich den vielleicht auch Nachteil, dass immer wieder Updates erforderlich sind. Dafür habe ich aber direkt immer auch Zugriff auf die neuen Features an der Stelle. Das sind so Modelle, wo man das letzten Endes machen kann, auch wenn man eben nicht den vollen Zugriff letzten Endes auf jeden Entwickler in so einem Open-Source-Projekt hat. Gut, jetzt wollen wir ein bisschen über Gut und Böse reden oder auch Schwarz oder Weiß. Ich habe mich mal gedanklich der Geschichte angenähert und versucht, mal Wartungsmodelle Open Source und Wartungsmodelle für proprietäre Software gegenüberzustellen und stelle eigentlich als erstes fest, bei Open Source kann ich mir eine Betriebssicherheit einkaufen. Ich kann das machen, ich muss das aber nicht. An der Stelle. Ich hätte jetzt furchtbar gerne dahingeschrieben, bei proprietärer Software muss ich das tun. Mich Gott sei Dank vorher ein bisschen rückversichert. Bei proprietärer Software kann ich Betriebssicherheit in Form von Wartung einkaufen. Das heißt, es ist nicht unbedingt, zumindest nicht bei jedem Hersteller, zwingend vorausgegeben, ich kaufe eine Lizenz und habe anschließend den Wartungsvertrag für alle Zeiten an der Backe, bis ich aufhöre, diese Software zu nutzen. Aber zum Glück gibt es ein kleines Aber. Bei proprietärer Software sind oft Updates sehr, sehr oft an diese Wartung geknüpft. Sprich, ich kaufe eine Lizenz, habe meinetwegen 12 Monate Wartung dabei und ab dem 13. oder 14. Monat werde ich sozusagen aufgefordert, das nächste Jahr zu bezahlen, sonst bekomme ich irgendwann keine Updates mehr. Und damit bekomme ich natürlich, wir denken an den Herrn Giesmeier in seinem Mittelbau, möglicherweise auch intern einfach ein Problem, diese Anschaffung der Software irgendwo zu rechtfertigen. Ein zweiter, glaube ich, sehr wichtiger Punkt, das hat auch was mit Transparenz zu tun, was der Olaf eben auch genannt habe. Was ist denn mit einem Bug? Dieses Beispiel, was ich eben hatte. Bug, Stil XY führt zu Absturz. Bei einer Open-Source-Software ist das relativ einfach. In aller Regel wird ein Bug in einen Bug-Tracker eingestellt. Ich kann direkt sehen, was damit passiert. Es wird mir vielleicht ein Patch bereitgestellt oder es wird gesagt, in Version XY ist ein Fehler behoben. Und vielleicht finde ich sogar eine Firma, die wahnsinnig genug ist zu sagen, okay, du meldest mir den Fehler und ich garantiere dir, bis dann und dann ist der Fehler sozusagen behoben. Demgegenüber würde ich jetzt, ich muss ja ein bisschen polarisieren, sagen, bei der proprietären Software sieht das eigentlich ein bisschen anders aus. Da wird der Bug entgegengenommen. Und irgendwann kriege ich einen Patch oder eine neue Version dahingestellt, wo der Bug möglicherweise behoben ist. Ich habe aber keine Transparenz an der Stelle. Ein anderer sehr schöner Vergleich ist, wenn ich mir das mal angucke, aus den beiden Sichtweisen, die ich an der Stelle habe. Aus Sicht des Kunden ist es eigentlich relativ einfach. Der Kunde hat ein Problem, der Anbieter hat eine Lösung. Und da ist es eigentlich völlig egal, ob der Anbieter proprietär oder Open Source Software unterstützt. Ich kann mein Problem einfach lösen aus Sicht des Kunden. Jetzt gucke ich mir das aus Sicht des proprietären Anbieters an. Wenn bei mir eine Erwartung einkauft, dann ist das für mich als proprietärer Anbieter eine super Sache. Ich habe Planungssicherheit, ich bekomme Geld für die Weiterentwicklung meiner Software und auch ein Stück weit freies Geld, was jetzt nicht irgendwo projektgebunden ist, womit ich jetzt zwingend irgendwelche Features machen muss, sondern ich kann mich letzten Endes um meine Software kümmern. Das heißt, als Firma generiere ich Einkommen oder sogar Gewinn, um meine Kosten zu decken und so weiter. Und in der Wirtschaft redet man hier von einer klassischen Win-Win-Situation an der Stelle. Das ist also eigentlich alles wunderbar. Jetzt gucke ich mir das von der Open-Source-Welt an. Das ist kein Fehler, das ist nicht die gleiche Folie. Auch als Open-Source-Anbieter, der ich sowas anbiete, habe ich Planungssicherheit. Ich habe Geld für Weiterentwicklung einer Software und ich habe freies Geld, was projektungebunden ist. Ich kann meine Entwickler bezahlen. Das ist alles wunderbar. Die Firma generiert ein Einkommen, um Kosten zu decken. Das könnte man sagen, die nächste Folie könnte ich auch kopieren. Aber da ist ein kleiner Unterschied an der Stelle, weil jetzt kann ich noch zwei weitere Player eigentlich einbeziehen. Einmal das Projekt, das Softwareprojekt, um das ich mich kümmere im Rahmen meiner Wartung, meiner Betriebssicherheit. Letzten Endes wird die Software nämlich verbessert. Und das Projekt kriegt Geld für die Weiterentwicklung der Software, was unter Umständen auch dazu führt, dass die Entwickler, die in diesem Projekt aktiv sind und dort entwickeln, die bleiben bei meinem Projekt. Das ist also ein Vorteil für das Projekt. Und aus Sicht der Community habe ich auch einen Effekt. Wenn die Software wird verbessert, die Software wird nachhaltig weiterentwickelt und auch nicht bezahlende Mitglieder profitieren an der Stelle. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und wenn ich das alles zusammenbacke, dann komme ich an der Stelle zu einer Win-Win-Win-Win-Situation. Insofern denke ich, wenn man sich das so vergegenwärtigt, ist das vielleicht ein bisschen plakativ, aber doch durchaus ein Effekt, den man da feststellen kann. Ich komme eigentlich zur Beantwortung meiner eigenen Frage. Softwarewartung für Open Source, ist das eigentlich ein Widerspruch? Und habe ein paar Schlussfolgerungen daraus gezogen. Klassischerweise als Open Source Firma, so wie ich das auch seit einigen Jahren tue mit meinem Laden, bietet man rund um eine Open Source Software die klassischen Module an, Schulung, Support, Entwicklung mit einer Open Source Komponente oder indem man sie einfach nutzt oder in seinen Stack einbaut oder eben auch eine Weiterentwicklung einer Open Source Komponente, indem man zum Beispiel aktiv Code zu Open Layers oder einem anderen Projekt beiträgt. Das kann ich jetzt erweitern um ein weiteres Angebot und sozusagen um das Rundum-Glücklich-Paket. Ich kann dir jetzt auch noch als Kunde eine Betriebssicherheit garantieren. Insofern sehe ich an der Stelle keinen wirklichen Widerspruch. Ich wage die These, dass diese von mir an die Wand gemalte 4-Win-Situation Open-Source-Projekte fördert. Und zwar so, dass das Angebot, eine Wartung einzukaufen, dennoch freiwillig ist. Das heißt, das bedeutet in keinster Weise eine Einschränkung in der Freiheit, diese Software zu nutzen. Ich kann die ganz normal auch parallel dazu runterladen und kann die ganz parallel ohne Wartung mit allen 4 Freiheiten, die der Olaf eben freundlicherweise genannt hat, einsetzen und nutzen. Und ich kann natürlich vielleicht auch, wenn meine Organisation etwas größer ist oder das Projekt etwas wichtiger ist, ich kann natürlich auch gucken, wenn für eine Komponente, die ich plane einzusetzen, eine Wartung angeboten wird, so kann ich das möglicherweise auch ein Stück weit als Qualitätsmerkmal werten. Weil ich muss ja sehen, es muss ja auch erstmal eine Firma da sein, die sowas tatsächlich dann an der Stelle anbietet. Ein kleiner Nebenaspekt, wir haben vor 3 Jahren versucht, Sponsorengelder zusammenzukriegen für Open Layers 3. Das hat wunderbar geklappt. Der Beitrag aus Deutschland war etwas überschaubarer, weil ich relativ oft gehört habe, ja, wir würden ja gerne. Aber ich bin mal zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hör mal, ich muss mal 5.000 € sponsoren für ein Softwareprojekt, was wir dann vielleicht einsetzen. Und der hat mich rausgeschmissen aus dem Büro. Über so eine Wartung habe ich eigentlich auch eine Möglichkeit, innerhalb von meiner Organisation tatsächlich Open-Source-Projekte zu unterstützen, ohne dass ich das Geld als Sponsoring oder ungerichtet an irgendeine Community geben muss. was nicht schlecht ist, aber ich habe eine zweite Möglichkeit, das möglicherweise zu tun. Insofern sehe ich auch da wiederum ja keinerlei Widersprüche, aber ich bin gleich fertig, musst du dir was ausdenken. Vielleicht ein paar Bedenken an der Stelle, die man auch aus der Open-Source-Welt vielleicht an der Stelle äußern darf. Es könnte jetzt natürlich die Gefahr entstehen, dass eine Firma, die so etwas anbietet, sowas macht wie Übernehmen eines Community-Projektes. Also nicht wirklich dahingehend übernehmen, dass sie den Code nehmen und hinterher in Kisten verpacken und für viel Geld verkaufen, aber dass sie so eine dominante, führende Rolle einnehmen in einem bestimmten Projekt, dass es dem Projekt an sich schon nicht mehr gut tut an der Stelle. Ein zweiter Punkt ist natürlich gerade im Hinblick auch auf die Modelle, dieses LTS-Modell, was ich eben genannt habe. Man sollte natürlich einigermaßen sicherstellen, dass mein Geld nicht nur bei der Firma landet und die dafür sorgt, also wenn ich jetzt wirklich ein Interesse an der Open-Source-Software habe, nur dafür verwendet wird, die Bugs in diesem LTS-Branch sozusagen zu fixen, sondern ich sollte natürlich gucken, gibt es auch ein Upstream in das Open-Source-Projekt, weil sonst fällt nämlich der komplette Community-Aspekt eigentlich wieder hinten runter. Ein allgemeines Problem, das hat vielleicht gar nicht unbedingt mit der Wartung zu tun, über die ich hier rede. Es besteht natürlich latent immer die Gefahr, dass ein Kunde mit viel, viel Geld auch so ein bisschen die Steuerung des Projektes übernimmt und sagt, ich will jetzt aber das haben und das haben und das haben. Und weil der nun mal gerade bezahlt, wird das eben auch in dieses Projekt letzten Endes eingebaut. Und auch das ist natürlich, ich weiß nicht, ob man es Gefahr nennen mag, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, dass letzten Endes eben auch Firmen sagen, ach, machen wir doch mal Wartung und kann dir auch eigentlich keiner verbieten, das zu tun, auch für eine Software. Und das sind dann vielleicht auch teilweise Firmen, die das nicht wirklich selber leisten können, weil sie eben nicht in der Community sind, weil sie nicht Core-Committer haben, weil sie nicht das PSC kennen und ähnliche Regeln, die in dem Projekt haben. Aber hier sehe ich so ein bisschen insgesamt die Community, die so ein Projekt eigentlich hat, an der Stelle auch in der Pflicht, da ein bisschen drauf aufzupassen. Gut, das war ein schneller Rundgang durch meine Gedanken. Ich hoffe, eine kleine Einstimmung auf die Konferenz gegeben zu haben. Und auch hier würde ich sagen, wenn Sie das Thema gerne weiter diskutieren wollen mit mir, mit anderen, ich renne hier auch noch 2,5 Tage auf der Konferenz herum. Und der Dominik hat jetzt die wunderbare Aufgabe, die nächsten 10 Minuten zu füllen. Danke.